Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Viktoria Eglau. Unser Thema in dieser Stunde ist das Leben in religiösen Gemeinschaften und die Zukunft der Klöster. Wenn heutzutage von Ordensgemeinschaften die Rede ist, dann geht es meist um Mitgliederschwund, um Krise, um Klöster, die sich nicht mehr tragen und schließen müssen oder für die eine neue Nutzung gefunden werden muss.
Das tut natürlich weh, wenn die Mönche oder Schwestern dann entscheiden müssten, es geht nicht mehr, wir gehen hier weg. Und insofern wird doch zunehmend sehr viel Sorgfalt da reingelegt, die Nachnutzung gut zu besprechen und sich dafür Zeit zu lassen. Das ist ja jetzt nicht nur eine Frage, dieses Kloster, dem geht die Puste aus, sondern es ist dann eine gesellschaftliche Frage, eine kirchliche und gesellschaftliche Frage, was wird aus diesem Ort werden?
Das sagt etwa der Jesuitenpater Franz Meures. Christliche Klöster im Umbruch, eines unserer Themen. Wir erfahren aber auch etwas über Menschen, die, Krise hin oder her, sich einer Ordensgemeinschaft anschließen wollen. Und wir werfen einen Blick in die Mongolei, wo auch buddhistische Klöster Nachwuchssorgen plagen. Außerdem spreche ich mit einer Frau, die 14 Jahre in einem Kloster gelebt und gearbeitet hat. Damals war sie noch ein Mann. Das Interview mit Sabine Estner über ihre Lebensgeschichte hören Sie in etwa einer Viertelstunde hier im Deutschlandfunk Kultur. Das eigene Leben in den Dienst des Glaubens stellen. Immer weniger Menschen tun das. Die Zahl der Christinnen und Christen, die ihr weltliches Leben aufgeben und sich an eine Ordensgemeinschaft binden, sinkt kontinuierlich. Deswegen kommen in Berichten über Klöster oft Worte wie Krise und Perspektivlosigkeit vor. Jenen, die sich auch heute noch für ein Leben als Mönch oder Nonne entscheiden, wird das aber nicht gerecht. Mehr als 3000 Ordensbrüder und mehr als 10.000 Ordensschwestern gibt es in Deutschland. Was treibt Menschen um, die sich für ein Leben im Kloster interessieren? Welche Fragen stellen sie sich? Kirsten Dietrich hat darüber mit Ordensschwestern gesprochen, die für Neuzugänge zuständig sind.
Mir sind eigentlich die Frauen am liebsten, die kommen und sagen, ich bin total glücklich mit meinem Leben. Ich habe einen tollen Beruf oder es läuft gut. Ich bin zufrieden, aber ich merke, da lässt mich etwas nicht los und ich möchte mich dem stellen. Das hat mehr Potenzial als Frauen, die kommen und sagen, es ist alles so grausam um mich drumherum und ich dachte im Kloster, es ist so schön. Das ist eine Illusion.
Sagt Schwester Raffaela Brückenthies. In der Abtei St. Hildegard bei Rüdesheim am Rhein ist sie zuständig für diejenigen, die sich neu aufs Klosterleben einlassen möchten. Traditionell ausgedrückt, sie ist die Novizenmeisterin des Benediktinerinnenklosters.
Die Frage ist ja des Bleibens und nicht nur des Eintretens. Ausprobieren, einfach kommen, mitleben, Gespräche führen und vor allem reinspüren in sich, ist das was, wo ich mehr Lebendigkeit spüre.
Sagt Schwester Thekla Schönfeld. Sie ist bei den missionsärztlichen Schwestern zuständig für die Neueinsteigerinnen. Mitglied einer Ordensgemeinschaft zu werden, die entsprechenden Gelübde abzulegen, das dauert viele Jahre. Der Weg geht über ein Jahr Mitleben als sogenannte Postulantin, 2 Jahre Noviziat und mehrere Jahre mit zeitlich begrenzten Gelübden bis hin zur sogenannten ewigen Profess. Auch wenn es heute weniger Anfragen gibt, denkt niemand in den Orden daran, diese Zeit abzukürzen und es irgendwie leichter und schneller zu machen.
Man ist im Kloster als erstes, das ist ein Postulat, deshalb auch so schwierig, mit sich selbst konfrontiert. Man bringt zwar ein bisschen Gepäck mit, aber man bringt den großen Rucksack Lebensgeschichte mit. Und da muss man dann ran und das auszupacken, ist manchmal nicht leicht. Wer dann den Schritt wagt und das auf Dauer leben will, muss sich damit konfrontieren und merken, ich kann nicht weglaufen.
Beide Novizenmeisterinnen betonen, eine Zeit lang das Klosterleben auszuprobieren und dann zu merken, es passt nicht, das ist kein Versagen, sondern ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer guten Entscheidung über das eigene Leben. Diese Freiheit ist zentral, sagt Schwester Thekla.
Wir machen gar keine Mitgliederwerbung. Wir machen eigentlich gar keine Werbung in dem Sinne, dass wir sagen, hey, kommt, sondern so wie wir leben und wie wir mit Menschen unterwegs sind, spricht es entweder Leute an, auch so zu leben oder nicht. Und die Berufung mache ja nicht ich, die machen nicht wir, die wird ja letztlich geschenkt und das ist auch was Unverfügbares. Das ist sehr entlastend. Wir sind dankbar, wenn Menschen kommen. Wir können darüber natürlich traurig sein, dass weniger kommen, aber die, die da sind, sind da und mit denen gehen wir weiter.
Auf jeden Fall hat sich verändert, welche Frauen sich heute für das Leben im Orden interessieren. Ein wesentlicher Faktor? Die Interessentinnen sind älter. Im Mittelalter kamen die Mädchen schon mit 4 oder 5 Jahren. Um 12 Jahre war meist der späteste Zeitpunkt für den Eintritt.
Ähnlich wie Lebensentscheidungen zur Partnerschaft oder zur Ehe auch tendenziell später getroffen werden, als es früher so war. Es interessieren sich eher Frauen, die nicht mehr in den 20ern sind, sondern eher schon ein bisschen älter.
Was auch daran liegt, dass Ordensfrauen ihre Ausbildung nicht mehr im Kloster erhalten. Früher waren Klöster oft die einzige Möglichkeit für Frauen, Zugang zu Bildung zu bekommen. Inzwischen ist es erwünscht, dass die Interessentinnen mit einer abgeschlossenen Ausbildung kommen. Das erhöht die Eigenständigkeit und verringert die Gefahr, dass eine nur deswegen im Kloster bleibt, weil sie keine andere Möglichkeit hat, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Heute fördern die Orden diese Art der Abhängigkeit nicht mehr. Mehr noch, eine Gemeinschaft wie die Benediktinerinnen von St. Hildegard mag traditionell wirken. Alle Schwestern tragen Ordenskleid und Schleier, Gebetszeiten mit gregorianischem Gesang füllen einen großen Teil des Tages. Aber die Gemeinschaft diskutiert intensiv über den Weg in die Zukunft. Einzelne Mitglieder sind in katholischen Reformprojekten wie dem Synodalen Weg engagiert.
Ich sage den Frauen, die zu uns kommen, ich kann keine Versprechen für die Zukunft machen. Nachfolge ist immer unsicher. Ich gebe keine Garantien, aber sie können mitgestalten.
Nicht alle Interessentinnen möchten das, beobachtet Schwester Raffaela. Sie begegnet immer wieder einem starken Wunsch nach Sicherheit, nach scheinbar ungebrochener Tradition.
Das birgt ja eine gewisse Unsicherheit. Ich kann nicht sagen, ich garantiere Ihnen, dass wir in 20 Jahren noch das Officium auf Latein beten oder dass alles so bleibt, wie jetzt es gerade ist. Und diese Sicherheit wird ein bisschen gesucht. Und dann nehme ich die Tendenz wahr, dass diese Frauen sich weiter orientieren und zwar dann bevorzugt in Frankreich.
Denn dort, sagt die Benediktinerin, gäbe es noch Gemeinschaften, die den Lebensentwurf Kloster so traditionell wie möglich interpretieren. Mit großem Schleier, Gittern vor der Klausur, strikter Trennung von der Familie.
Ein Motiv ist, dass man wirklich ein Kontrastprogramm zu seinem bisherigen Lebensentwurf sucht.
Es ist schon auch eine Herausforderung, sich auf den Weg zu machen mit einer Gemeinschaft, die so flexibel ist und die tägliche Herausforderung, ich sag mal, anders lebt als in einer sehr strukturierten Form. Das ist auch nicht immer so einfach.
Bestätigt Schwester Thekla. Ihre Gemeinschaft, die missionsärztlichen Schwestern, ist ein sogenannter tätiger Orden. Das heißt, die Schwestern sehen ihre Hauptaufgabe in der Arbeit mit Menschen außerhalb der Gemeinschaft. Die missionsärztlichen Schwestern tragen kein Ordenskleid. Sie beten nicht mehrmals täglich ein gemeinsames Chorgebet. Sie leben in Mietwohnungen, nicht in klassischen Klöstern. Der Blick in die Ordensstatistik zeigt, Neueinsteigerinnen haben tendenziell geringeres Interesse an dieser Form des Ordenslebens. Weniger als 10% der Frauenorden gehören zu den kontemplativen Gemeinschaften mit Schwerpunkt auf dem Gebet. Aber mehr als ein Drittel der Neueinsteigerinnen ins Ordensleben haben sich genau diesen Gemeinschaften angeschlossen.
Es ist eine Frage der Entscheidung. Wo setze ich meine Priorität? Ungebunden zu sein von Familie, das erlebe ich schon auch als Freiheit. Ich muss mich nicht um Familie und Kinder kümmern. Ich könnte theoretisch morgen in ein anderes Land gehen. Ohne dass ich hier Verpflichtungen hätte, die mich binden und halten. Das ist eine große Form von Freiheit.
38 Novizinnen zählte die Ordensstatistik im Jahr 2023 bundesweit. Erheblich weniger als in den Jahrzehnten vorher. Die Landschaft der Klöster und Ordensgemeinschaften steht vor großen Umbrüchen. Aber auf Veränderungen haben Orden schon immer flexibel und kreativ reagiert.
Man muss größer denken, nicht so klein und so ängstlich. Und ich denke manchmal bei aller Sorge um die Zukunft und Zukunftsängsten, also wir müssen unterwegs bleiben, nicht resignieren, nicht stehen bleiben, nicht zurückgehen. Also ist jetzt ein bisschen eine Glaubensüberzeugung, aber auch eine Hoffnung, aus der man realistisch leben kann.
Die komplexe Lebensentscheidung, ins Kloster zu gehen. In der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim zum Beispiel, da leben heute noch 35 Benediktinerinnen. Seit Mitte Juli steht fest, das Kloster bekommt vom Bund 3 Millionen Euro Förderung für seine Weiterentwicklung. Die Benediktinerinnen suchen jetzt Partner, die ihre Gebäude mitnutzen wollen. Das Konzept, das dann gefunden wird, um die Zukunft der Abtei zu sichern, das soll bundesweit Modellcharakter haben.
Ich bin, wie Gott mich schuf. Eine Transfrau erzählt ihre Geschichte. So heißt ein neues Buch, in dem die Autorin ihren langen, hindernisreichen, oft schmerzhaften, aber am Ende beglückenden Weg schildert. Vom Jungen, als der sie geboren wurde, zur Frau. Ihr christlicher Glaube hat Sabine Estner, die heute 58 Jahre alt ist, auf diesem Weg Halt gegeben. Aber in kirchlichen Institutionen und bei Kirchenvertretern ist sie oft auf wenig Verständnis für ihre Situation gestoßen. Zu ihrer Lebensgeschichte gehören auch 14 Jahre, die sie als Mönch im Kloster verbrachte. Mit Sabine Estner spreche ich jetzt über ihre Geschichte und ihr Buch. Hallo Frau Estner.
Hallo Frau Eklar.
Sie sind als Junge auf die Welt gekommen in einem Dorf in Bayern und Sie sind in einer praktizierend katholischen Familie aufgewachsen. Gottesdienst, Musizieren in der Kirche, die Tätigkeit als Messdiener, all das gehörte von klein auf zu Ihrem Leben. Aber, und das erzählen Sie in Ihrem Buch, Ihr Glaube beschränkte sich nicht nur auf Rituale, er war Ihnen schon früh eine große Stütze. Fühlten Sie sich denn durch Ihren Glauben zugehörig? Oder half er Ihnen vielmehr, mit der Verwirrung klarzukommen, die Sie in Ihrem Buch schildern, also einem Gefühl, nicht richtig zu sein?
Das Gefühl, nicht richtig zu sein, das hatte ich halt schon sehr früh. Einfach dadurch, dass ich merkte, ich kann mich mit Jungs nicht identifizieren. Aber vom Körperlichen bin ich kein Mädchen oder mir wurde auch beigebracht, ich sei kein Mädchen. Und ich wusste halt nicht, wo gehöre ich jetzt dazu, was ist jetzt los mit mir? Dadurch wurde ich halt auch sehr traumatisiert, weil das eben für falsch gehalten wurde. Und da habe ich aber auch sehr im Glauben dann Halt gefunden, bei Jesus Halt gefunden. Und er war mein Rettungsanker. Mit ihm konnte ich sprechen.
Die Situation von Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde und das äußerlich sichtbar ist, die war ja kaum ein Thema in der Zeit, in der sie aufgewachsen sind. Das ist heute etwas anders. Wann bzw. wie ist Ihnen selbst bewusst geworden, dass Sie eine Frau in einem männlichen Körper waren?
Erst in den 90er Jahren, als ich eine Dokumentation über eine Transfrau gesehen habe, die sich eben der geschlechtsangleichenden Operation unterzogen hat. Vorher wusste ich ja gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Und da ist mir das erst bewusst geworden. Und dann hat es aber trotzdem noch sehr lange gedauert, weil ich gewusst habe, nee, das kommt für mich gar nicht in Frage. Das kann ich nicht machen. Ich muss richtig sein in den Augen der anderen, weil ich halt auch gemerkt habe, es gibt da auch viel Diskriminierung, Ablehnung. Da es gesellschaftlich ja auch nicht akzeptiert war, habe ich mir gesagt, nee, das muss ich weiterhin verdrängen oder einfach genügend beten, dass es weggeht. Aber es ist halt nicht weggegangen.
Frau Estner, Sie sind Ingenieurin, Sie haben Elektrotechnik studiert, aber Sie sind dann nach Ihrem Abschluss für viele Jahre in ein Kloster gegangen, beziehungsweise Sie haben eine Klostergemeinschaft sogar mit aufgebaut. In dieser Zeit lebten Sie noch als Mann. Was hat Sie damals dazu bewogen, Mönch zu werden?
Das hat sich auch schon lange durch mein Leben eigentlich wie ein roter Faden gezogen. Dadurch, dass der Glaube eben sehr stark war bei mir und mir sehr Halt gegeben hat, Zuversicht, vor allem Hoffnung, war das für mich immer so ein Thema auch, ja, ich könnte ins Kloster gehen, ich könnte einen weltlichen Weg gehen. Das hat sich aber dann verfestigt, dass einfach Gott mich da beruft, ins Kloster zu gehen. Also ich fühlte mich berufen. Aus heutiger Sicht muss ich auch sagen, das war auch der richtige Weg damals. Für mich war es aber auch eine Art Flucht vor der Transidentität, weil ich mir gesagt habe, im Kloster ist es egal, ob ich Mann oder Frau bin, wie ich bin, das ist da egal.
War es dann tatsächlich egal?
Nein, das hat sich als Irrtum erwiesen. Ich habe dann im Kloster auch wieder gemerkt, die Transidentität ist einfach da. Die lässt sich nicht wegbeten, nicht wegexerzieren. Das hat mich dann schon auch gerade die letzten Jahre sehr belastet. Und durch den zweiten Zusammenbruch, das hat mir dann eben ja, die Gewissheit gegeben, dass das nicht der richtige Weg ist für mich dann.
Ja, das schreiben Sie in Ihrem Buch. Sie hatten auch mehrfach körperliche Zusammenbrüche. Sie waren sehr geschwächt. Konnten Sie denn in Ihrer kleinen religiösen Gemeinschaft Ihre Zweifel teilen? Konnten Sie über dieses Gefühl, eigentlich eine Frau zu sein, sprechen? Und wenn ja, wie waren die Reaktionen darauf?
Also ich konnte eigentlich nicht darüber sprechen. Also die Reaktionen waren dann auch eben sehr ablehnend, beziehungsweise wurde eben auch dann mit Exorzismus gearbeitet, dass man das eben verändert, dass man das eben wegmacht irgendwie. Da habe ich leider keine guten Erfahrungen gemacht. Ja, dann habe ich dann auch nicht mehr darüber gesprochen.
Sie haben dann nach 14 Jahren das Kloster verlassen und dann ist irgendwann sehr viel Bewegung in Ihr Leben gekommen. Unter anderem haben Sie angefangen, Traumata aufzuarbeiten aus Ihrer Kindheit und Jugend, die mit sexuellem Missbrauch zusammenhingen. Was war dann der Auslöser dafür, dass Sie schließlich mit Mitte 50 Ihre Transition und Ihr Leben als Frau begonnen haben?
Also es war ja schon von Kindheit an so, dass ich von anderen auch für ein Mädchen gehalten wurde. Ja, du bewegst dich wie ein Mädchen, habe ich gehört. Du denkst wie ein Mädchen. Das kam dann auch wieder in der Beziehung mit einer Frau nach dem Kloster eben, dass sie auch gesagt hat, du bewegst dich wie eine Frau, du denkst wie eine Frau. Und ich habe auch eben in der Therapie gemerkt, die Transidentität lässt sich auch nicht wegmachen durch irgendwelche therapeutischen Maßnahmen. Und schließlich war ich dann an Weihnachten 2017 so weit, dass ich gesagt habe, okay, Jesus, ich habe jetzt alles durch, alle möglichen und unmöglichen Therapien und Gebet ohne Ende, Exorzismus, Heilungsgottesdienst, das hat alles nichts gebracht. Jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten, entweder ich lebe als Frau oder gar nicht mehr. Und da habe ich mich dann entschieden, okay, Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du willst, dass ich lebe, also habe ich mich fürs Leben entschieden, fürs Leben als Frau.
Die große Bedeutung des Glaubens in Ihrem Leben, die wird immer wieder deutlich in Ihrem Buch und jetzt ja auch in diesem Gespräch. Und der Titel Ihres Buches, der lautet »Ich bin, wie Gott mich schuf«. Das drückt heute eine große Selbstakzeptanz aus. Also ich bin richtig, so wie ich bin. Wie blicken Sie denn zurück auf Ihren Weg?
Also viele glauben ja, man würde sich das selber aussuchen, aber dem ist nicht so. Also ich habe ja mein Leben lang dagegen angekämpft. Ich habe immer versucht, ja, in den Augen der anderen richtig zu sein, die Erwartungen anderer zu erfüllen und habe mich eigentlich immer nur verbiegen müssen und das verdrängen müssen. Und das kostet natürlich sehr viel Kraft. Da habe ich einfach gemerkt, okay, Gott hat mich so geschaffen. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich habe das nicht gewünscht, nicht bestellt. Und ich bin für Gott auch richtig so. Ich bin seine geliebte Königstochter. Ich bin von ihm geliebt, so wie ich bin.
Würden Sie sagen, dass Sie heute als gläubige Transfrau Ihren Platz in einer Gemeinde oder in einer religiösen Gemeinschaft gefunden haben, in der Sie sich gut aufgehoben und akzeptiert fühlen?
Ja, ich bin jetzt wieder, nachdem ich in einer evangelischen Freikirche war, bin ich jetzt wieder in der römisch-katholischen Gemeinde, Heimatgemeinde von früher auch, in der ich sehr aktiv war. Da bin ich von vielen akzeptiert und da bin ich auch sehr froh drüber. Dazu bin ich noch im Queergottesdienst in München einmal im Monat. Da bin ich natürlich voll akzeptiert und das ist für mich auch sehr gut.
Haben Sie auch mal Ablehnung erfahren in einer christlichen Gemeinde?
Als ich in der evangelischen Freikirche war für 5 Jahre, da ist das sehr auf Widerstand gestoßen. Alle haben eigentlich versucht, das irgendwie wegzubeten oder sonst irgendwie wegzubekommen. Da bin ich auch mal sehr angegangen worden, wo jemand gesagt hat, du bist eine Schande für die Gemeinde. Das war so eines der schlimmsten verbalen Angriffe, die ich da erlebt habe. Dass Leute über mich reden, aber nicht mit mir reden, das fand ich auch sehr schlimm. Und das ist ja auch etwas, was man eigentlich ja vom christlichen Glauben her vermeiden sollte, sondern mit Betroffenen sprechen und nicht über sie.
Ist es das, was aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus christliche Kirchen und Gemeinschaften anders machen könnten oder sollten im Umgang mit transidenten Menschen?
Ja, genau, eben mit Betroffenen sprechen und nicht nur über sie. Das wäre mir ein großes Anliegen, sie eben dann nicht gleich verurteilen, sondern wirklich konstruktiv mit ihnen sprechen, nicht gleich von vornherein eine ablehnende Haltung haben und nicht auf Angriff gleich gehen. Das ist eben sehr verletzend für transidente Menschen.
Vielen Dank für dieses offene Gespräch, Sabine Estner. Das Buch »Ich bin, wie Gott mich schuf«, eine Transfrau erzählt ihre Geschichte von Sabine Estner und ihrer Co-Autorin Claudia Heuermann, ist im Herder Verlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet 22 Euro. Wenn Klöster aufgegeben werden, dann hat das meist damit zu tun, dass ihre Ordensgemeinschaften schrumpfen. Es gibt aber auch andere Szenarien. Einen Fall schildert gleich unser Autor Simon Berninger. Er hat sich auch noch in einem zweiten Konvent umgehört und der trotz der Krise mit kreativen Lösungen. Zwei unterschiedliche Klosterrealitäten in Bayern.
Also hier im Würzburger Redemptoristenkloster St. Alphons tropft's von der Decke. Ach. Ordensmann Friedrich Wüstritzschiel blickt ratlos auf den Eimer vor seinen Füßen.
Wir stehen hier gerade von irgendeinem Wasserschaden, wo wir noch nicht genau wissen, wo der herkommt. Ja. Also wir leben ja langsam in einer Baustelle, es sind überall Umzugskartons.
70 Jahre nachdem die ersten Redemptoristen das Kloster bezogen haben, ziehen die heute verbleibenden drei Geistlichen aus. Aber nicht wegen des Wasserschadens.
Es liegt daran, dass die Bistumsleitung kein Verständnis dafür hat, wie wir hier leben und arbeiten wollen. Also es fehlt einfach das Verständnis für das, was Ordensleben, Kloster über das normale Pfarrleben hinaus bietet. Und das war damals meine Entscheidung, ja, dass ich in Gemeinschaft leben und arbeiten möchte.
Aber diese Gemeinschaft der Redemptoristen, die sich frei nach dem Ordensgründer Alfons Maria von Liguori vor allem der Volksmission widmen, stand auf der Kippe. Das Bistum Würzburg hatte den Redemptoristen die Leitung der umliegenden Pfarreiengemeinschaft mit 6 Kirchen anvertraut. Dann wollte das Bistum einen der 3 anderswo einsetzen.
Das war so der Versuch, Löcher zu stopfen, weil es fehlt am Priesternachwuchs, ne? Es gehen jetzt viele in Ruhestand und es kommen nicht so viele nach, ne?
Gemessen daran erscheinen 3 Geistliche in einer Pfarreiengemeinschaft geradezu luxuriös. Und dann war eben dieser Posten an wichtiger Stelle zu besetzen. Die Bistumsleitung wollte dafür aus dem Pool der Redemptoristen schöpfen. Die Wahl fiel auf Martin König.
Das war plötzlich, dass ich einen Anruf gekriegt habe, so friss oder stirb, dass ich als Wallfahrtsrektor aufs Käppele da in Würzburg gehen soll.
Das Käppele in den Würzburger Weinbergen ist ein bedeutendes Wahrzeichen. Eine Wallfahrtskirche, keine Pfarrkirche. So einer der Einwände von Martin König.
Keine Kinder- und Jugendarbeit mehr, keine Schule mehr. Alles das, was mir am Herzen liegt und ich in den normalen Pfarreien eben haben kann hier. Das wäre nur eine Wallfahrt da oben und viele, viele Hochzeiten. Das ist also eine begehrte Hochzeitskirche. Und vor allem dann natürlich auch keine geistliche Gemeinschaft mehr, dass man miteinander eben nicht nur leben, wie so eine WG, sondern wenn es geht, sind wir 3-mal am Tag beisammen zum Gebet. Und wenn hier einer weniger ist, zu zweit halten wir kein Kloster.
Eigentlich unterstehen Ordensleute nicht dem Bischof, sondern ihrem Provinzial. Ordensleute übernehmen aber oftmals Aufgaben im Pfarrleben vor Ort und schließen dafür sogenannte Gestellungsverträge mit dem Bistum, in dem ihre Ordensniederlassung liegt. So ist zwar eine gewisse Abhängigkeit gegeben, davon profitieren beide Seiten aber auch. Das Leben der sonst mittellosen Ordensleute ist finanziert und das kirchliche Leben in den Gemeinden mit einem Geistlichen gewährt. Oder eben mit 3, wie in der Pfarreiengemeinschaft, aus der Martin König hätte abgezogen werden sollen.
Die zahlen uns und hätten dadurch natürlich schon eine Stelle eingespart in dieser Pfarreiengemeinschaft. Also, dass die weniger Geld und vor allem natürlich als Seelsorgepersonal haben, das ist eh klar. Aber ich finde, man darf halt nicht am falschen Ort sparen, gell? Weil hier haben wir die gleichen Anliegen, wir können alles miteinander im Haus besprechen. Und für die Leute empfinde ich es so, dass die durch das, dass wir 3 sind, viel Abwechslung dadurch erleben. Die haben jetzt müssen nicht immer denselben Predigen hören, meinetwegen in der Kirche. Und wir sind recht offen. Die können bei uns das Gebet mitmachen, alles, was wollen. Und da sind wir eigentlich ein sehr offenes Haus, wo jeder kommen kann. Natürlich auch mit den ganzen Nöte, die die Leute haben.
Für die 3 Redemptoristen kam der Plan der Bistumsleitung, einen der Mitbrüder abzuziehen, so rabiat daher, dass sie ihre geistliche Gemeinschaft nicht gewertschätzt, ja gar bedroht sahen. Zumal auch sie Nachwuchsmangel haben. Da bleibt man lieber beisammen, solange es eben noch geht, sagt noch Klosterchef Friedrich Wüstritzschiel.
Und wir sind jetzt nicht unbedingt so die Ordensgemeinschaft, die so eine große Bekanntheit besitzt, wie Benediktiner, Franziskaner und so weiter. Wenn ich ein Rezept hätte, dann würde ich es anwenden und alle würden zu uns kommen. Ja. So läuft es aber nicht. Letztlich, glaube ich, ist heute wichtig, dass wir gute Seelsorge machen, dass wir das im Team machen können, eben, dass wir so in einer Pfarreiengemeinschaft gemeinsam wirken können. Und das können wir sehr gut und wir waren hier auch sehr erfolgreich damit. Und nachdem wir zwar in pfarrlichen Angelegenheiten dem Bischof unterstehen, aber nicht sonst, sind wir frei zu sagen, wir gehen jetzt.
2 gehen nach Baden-Württemberg, einer nach Österreich. Hier wie da verstärken sie jeweils eine bestehende Niederlassung der Redemptoristen. Ihr geistliches Leben in Gemeinschaft ist künftig also gewährt. Was in Würzburg aus dem Kloster wird, liegt derweil nicht in ihrer Verantwortung. Das Gebäude gehört nämlich der Pfarrstiftung, ist also kein Ordensbesitz.
Hi, how are you?
Anders das ordenseigene Benediktinerkloster St. Bonifaz mitten in München. Dort lebten zu Spitzenzeiten 25 Mönche, heute sind es noch 8. Und neuerdings 14 Studierende aus der ganzen Welt. Ihr Ansprechpartner im Kloster ist Benediktiner Lukas Essendorfer.
Wir haben jetzt nicht gesagt, Hilfe, unser Kloster wird leer. Natürlich, wenn das Haus voll gewesen wäre, dann wäre es nicht möglich gewesen. Aber das ist jetzt keine Notlösung, das hängt schon zutiefst mit unserer benediktinischen Überzeugung zusammen. Zu sagen, mitten in einer Stadt, die international ist, wo die unterschiedlichsten Kulturen, die unterschiedlichsten Religionen aufeinandertreffen, einen Ort zu schaffen, wo Dialog im geschützten Raum möglich ist.
Dafür vermieten die Mönche einen Teil ihres Klosters an Okurso. Das als Verein organisierte Institut für interreligiöse und interkulturelle Begegnung vermittelt die Räume an Studierende, die regulär an einer Hochschule studieren und bei Okurso zusätzlich Kurse zu interreligiösen Themen belegen. Die Benediktiner haben dadurch wieder volles Haus mit religiös Interessierten und auch ein finanzielles Plus durch die Vermietung ihrer Räume. Wie die Redemptoristen in Würzburg wirkt auch Benediktiner Lukas Essendorfer in der Pfarrei vor Ort. Auch hier gilt ein Gestellungsvertrag mit dem Bistum. Wichtiger als das Geld von Bistumsseite ist aber auch und gerade den Benediktinern die geistliche Gemeinschaft.
Also wenn jetzt irgendwie der Generalvikar fragen würde, es wäre gut, wenn der Pater Lukas nach Pullach gehen würde oder nach Traunstein, weil da brauchen wir ihn unbedingt. Das geht bei Benediktinern überhaupt nicht. Wir haben als Benediktiner die Stabilitas, also die Beständigkeit in der konkreten Gemeinschaft mit den ganz konkreten Mitbrüdern. Und wir haben halt das große Glück, dass wir eine gut funktionierende Brauerei mit Gastronomie haben in Andex. Ohne Andex würden wir nicht überleben.
Und wer weiß, vielleicht kommt der ein oder andere Student in St. Bonifaz hier auf den Geschmack und tritt einem Orden bei, ob nun bei den Benediktinern oder Redemptoristen.
Umbrüche oder auch Aufbrüche religiöser Gemeinschaften. Das leer werdende Kloster in Würzburg, das soll übrigens weiter genutzt werden. Einziehen werden aber nicht mehr Mönche, sondern ein nichtkirchlicher Träger für soziale Projekte. Wer als Buddhist oder Buddhistin ins Kloster geht, verpflichtet sich zu Enthaltsamkeit, einem Leben in Armut, Friedfertigkeit und zur Weitergabe der Lehre Buddhas an andere. Das muss aber nicht unbedingt für die Ewigkeit sein. Ein Ausstieg oder auch ein Mönchsleben nur am Wochenende als Laie, das ist je nach buddhistischer Richtung möglich. Dennoch entscheiden sich immer weniger Buddhisten für einen Eintritt ins Kloster, jedenfalls in der Mongolei. In dem ostasiatischen Land zwischen Russland und China nimmt die religiöse Bindung junger Leute ab. Für die Klöster ist das eine Herausforderung, wie Brigitte Jünger bei einer Reise in die Mongolei erfahren hat.
Das 1809 gegründete Gandan-Kloster in Ulaanbaatar ist nicht das älteste, aber heute das bedeutendste buddhistische Kloster der Mongolei. Gandan Tekchinlen Chit, wie das Kloster auf Mongolisch heißt, bedeutet so viel wie der große Ort vollkommener Freude. Groß und weitläufig ist das Gelände im Westen der Hauptstadt tatsächlich. Mehr als ein Dutzend Lehrgebäude befinden sich hier, darunter eine buddhistische Universität, verschiedene Hochschulen für Philosophie, Medizin und Astrologie und eine umfangreiche Bibliothek. Seit dem 16. Jahrhundert orientiert sich der mongolische Buddhismus weitgehend am tibetischen Buddhismus, der auch als Lamaismus bezeichnet wird. Höchster Meister ist auch für die mongolischen Gläubigen der Dalai Lama. Die verschiedenen kleineren und größeren Tempel auf dem Gelände des Gandan-Klosters sind zum Teil aus Holz und reich verziert. Im Inneren beherbergen sie verschiedene goldene Buddha-Statuen, die von einer Heerschar von Bodhisattvas, irdischen und überirdischen Wesen auf dem Weg zur Erleuchtung, umgeben sind. Daneben sind Dämonen und vielfarbige symbolische Darstellungen zu sehen. Inmitten des bunten Figurenkosmos sitzen sich junge und alte Mönche in ihren dunkelroten Roben gegenüber und rezitieren tibetische Gebetstexte und Sutren. Der 20-jährige Purupater ist einer von ihnen. Er ist Lama, also einer der leitenden Mönche im Kloster. Seine Ausbildung begann extrem früh.
Ich habe mit 4 Jahren angefangen. Meine Großeltern wollten, dass ich Mönch werde. Mit 4 hätte ich das selbst natürlich nicht entscheiden können oder überhaupt gewusst, was es bedeutet. Aber es war genau das Richtige für mich.
Der Respekt vor den Älteren und ihren Wünschen und Entscheidungen hat in der Mongolei einen hohen Stellenwert. Außerdem haben buddhistische Bildungseinrichtungen eine lange Tradition und bis heute einen sehr guten Ruf. Vom Kindergarten über Schule und College bis zur Universität führt diese Ausbildung und umfasst nicht nur buddhistisches Spezialwissen, sondern auch alle weltlichen Fächer.
Die Schüler haben ihren eigenen Mönch, der ihnen die buddhistische Lehre vermittelt.
Allerdings wollen heute nur noch wenige Männer und Frauen Mönche oder Nonnen werden.
Das ist wirklich selten geworden. Es sind sehr viel weniger als in den frühen 2000er Jahren. Heute gibt es höchstens 35 neue Studenten im Jahr. Die meisten fangen nicht als Kinder hier an, sondern als junge Leute mit 19 oder 20. Und wenn sie dann eine Freundin haben, entscheiden sie sich gegen ein Leben als Mönch und führen ein ziviles Leben.
Man kann allerdings auch innerhalb des weltlichen Lebens am Wochenende oder zu bestimmten Zeiten einen Klosterdienst verrichten. Wie viele Menschen sich dazu entscheiden, ist nicht erfasst. Insgesamt sind es nur noch 60% der 3,4 Millionen Mongolen, die heute überhaupt noch eine Religion aktiv ausüben. Knapp 90% davon sind Buddhisten. Pujay Tamir studiert in Australien und macht gerade Heimaturlaub in der Mongolei.
So for me, I just come here today with my mom. She's just inside the temple to just pray for the Buddha and she's really Buddhist.
Ich bin heute mit meiner Mutter hierher gekommen. Sie ist gerade im Tempel, um für den Buddha zu beten und für mich. Sie ist eine richtige Buddhistin. Meine Familie hat es auch an die Kinder weitergegeben. Das hat mich schon geprägt, aber eigentlich bin ich selbst nicht wirklich Buddhistin. Ich mag die buddhistische Philosophie. Da geht es um geistige Gesundheit und um Meditation. Damit beschäftige ich mich gerne, aber nicht mit Beten.
Nach wie vor gibt es viele Mongolen, denen Religionsausübung suspekt ist. Eine Nachwirkung der Zeit, in der die Mongolei im 20. Jahrhundert eine sozialistische Volksrepublik war und unter dem massiven Einfluss der Sowjetunion stand. Zwischen 1924 und 1990 war jegliche Religionsausübung verboten. Mehr als 800 buddhistische Zentren wurden während der stalinistischen Säuberungen zerstört und Zehntausende Lamas ermordet. Ab 1944 waren zwar wieder Mönche im Gandan-Kloster zugelassen, aber unter strenger kommunistischer Kontrolle. Die Kunsthistorikerin Nancy Günd erinnert sich noch gut.
Das ging alles nur im Geheimen, besonders an den nationalen und religiösen Feiertagen. Da gab es immer lange Parteiversammlungen, um die Leute daran zu hindern, die Rituale zu vollziehen. Ich erinnere mich daran, dass meine Großeltern an so einem Feiertag erst sehr spät zu Besuch kamen. Also schliefen wir an diesem Tag nicht. Wir waren aufgeregt, haben uns vorbereitet und dann auf die Älteren gewartet.
Mit der Unabhängigkeit der Mongolei 1990 endeten die Repressionen.
So, visible change was that everybody could go to the monastery.
Die sichtbare Veränderung war, dass nun jeder ins Kloster gehen konnte. Als wir in der 8. Klasse waren, sind wir schon vor der Prüfung ins Kloster gegangen, um für einen guten Ausgang zu bitten. Das ging wirklich alles sehr schnell, weil die Öffentlichkeit ein starkes Bedürfnis nach Religion hatte.
Eine Herausforderung für die Mönche im Gandan sowie in allen anderen Klöstern, die nun neu gegründet wurden. So viele Jahrzehnte waren die Mönche mit sich selbst beschäftigt gewesen. Eine interessierte Öffentlichkeit mit buddhistischer Lehre vertraut zu machen, mussten sie selbst erst einmal lernen. Mönche wurden nach Indien und Tibet geschickt, um dort ihre Kenntnisse zu vervollkommnen.
Das bedeutet, dass wirklich gebildete Mönche zurückkehrten. Einer von ihnen wurde Leiter des Gandan-Klosters und sie machen tatsächlich neue Dinge. Sie erklären der Öffentlichkeit die buddhistische Lehre und sie haben YouTube-Kanäle und alles.
Puru Pater hält diese Form der Wissensvermittlung für sehr wichtig. Auch er hat gerade 6 Jahre im Sera-Kloster in Tibet studiert. Heute gehört er zum Leitungsgremium des Gandan-Klosters und unterrichtet am buddhistischen Idgar College. Auf meine Frage, was die Klöster tun könnten, um Nachwuchs zu gewinnen, antwortet Puru Pater skeptisch.
Das ist nicht so einfach, wie man vielleicht denken könnte. Es gibt ein ganzes Prozedere, bevor man ein Lama werden kann. Der erste Schritt ist, einen Monat lang Tibetisch zu studieren. Wer das nicht lernen kann, ist schon raus.
Daran etwas zu verändern oder die strengen Rituale zu modernisieren, scheint nicht in Frage zu kommen. Puru Pater ist trotzdem zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Auch wenige Mönche können die Lehre aufrechterhalten, sagt er. Ob das nur klerikales Wunschdenken ist, wird die Zukunft zeigen.
Und so stellen sich Klöster auch in einem ganz anderen religiösen Kontext und in einem weit entfernten Land ganz ähnliche Fragen wie hierzulande. Sie hörten einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Unsere Sendung Religionen, die gibt's jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag. Die läuft wochentags von 9:35 Uhr bis 10 Uhr im Deutschlandfunk.